Darf ich die erste Folie haben? Wer vergangene Woche hier war, weiß, dass das unser Thema war, stimmt? Und ich habe mich jetzt entschlossen, ein Stück weiter zu gehen. Wir haben vergangene Woche einen Mann betrachtet, der nur im Evangelium von Johannes Erwähnung findet und der in seiner Beziehung zu Jesus eine ganz bestimmte und besondere Entwicklung durchlaufen hat. Nikodemus, ein Mann aus dem Hohen Rat, er war gleichzeitig Pharisäer und über eine gewisse Zeit ein heimlicher Jünger Jesu, der erst so Stück für Stück sich offenbart hat und Jesus dann auch nach außen immer mehr bekannt hat und zum Ende hin vollkommen für ihn eingetreten ist, auch gegen die Meinung des Hohen Rates, wo er ja selbst Mitglied war. Ich möchte heute auf einen Mann eingehen, der nur in der Apostelgeschichte vorkommt, der aber dort eine maßgebliche Rolle spielt in der Entwicklung und im Fortgang der Gemeinde und der ganz entscheidende Impulse gab, nicht durch das, was er gelehrt hat, sondern durch das, was geschehen ist, Impulse, wie sich die Gemeinde dann nach Pfingsten oder etwas nach Pfingsten dann weiterentwickelt hat und was dann geschehen ist. Es sind ja verschiedene Dinge dann passiert. Auch heute möchte ich in diesem Zusammenhang einige Begriffe betrachten mit uns, die besonders im Neuen Testament immer wieder auftauchen, vor allen Dingen bei bestimmten Begebenheiten dann eine besondere Rolle spielen. Begriffe, die zwar relativ geläufig sind, aber beim Lesen, gerade auch wenn sie manchmal häufiger vorkommen, nicht immer dem Leser einleuchten, um was geht es hier eigentlich. Für uns aber ist es wichtig, auch solche Dinge zu erkennen und zu verstehen und zu lernen darüber, die Bibel als bekannt voraussetzt. Aber es ist für uns nicht alles bekannt. Wir müssen manches, was im Judentum sehr bekannt ist, nachlernen, um zu verstehen, um was geht es hier überhaupt. Weil darin oftmals die Erklärung für einen Zusammenhang liegt, den wir auch erfassen möchten und auch erfassen müssen, um richtig zu verstehen, um was geht es überhaupt. Und um Gottes Wort besser zu verstehen, und das ist ja das, was wir wollen, gehört es eben dazu, auch geschichtliche Tatsachen, geschichtliche Hintergründe oder Personen, Persönlichkeiten kennenzulernen. Und Dinge kennenzulernen, die oftmals nur mit einem einzigen Begriff dargestellt sind, um den Zusammenhang zu erfassen, um Dinge einordnen zu können. Und das wollen wir heute eben auch tun, weil wir darin ebenfalls erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist und was er für uns getan hat. Nächste Folie bitte. So, wir beginnen einmal mit diesen vier Namen. Das sind Namen von vier Männern, die nur ein einziges Mal auch auftauchen und sonst überhaupt nicht vorkommen. Und den meisten sind diese Namen wahrscheinlich gar nicht bekannt. Ja, Prochus, Timon, Nikanor und Parmenas. Weiß vielleicht jemand, wer diese Herren sind? Keiner da, der das weiß? Stehen im Neuen Testament? Im Zusammenhang. So, das sind griechische Namen und diese griechischen Namen deuten auf einen hellenistischen Hintergrund. Es handelt sich definitiv um Juden, die wohl ursprünglich nicht aus Jerusalem kamen, früher nicht in Jerusalem ansässig waren, jetzt aber dort zu Hause sind. Es gab ja im Römischen Reich eine ganze Reihe von jüdischen Enklaven, kleine Kolonien, wo sich Juden angesiedelt hatten in der Vergangenheit und von Rom, von Italien aus, über Griechenland, dem heutigen Gebiet der Türkei, da gab es etliche und dann bis hinunter nach Ägypten, überall gab es solche jüdischen Ansiedlungen und nicht jeder blieb dort, wo er einst hingesiedelt ist, sondern es gab viele, die kamen zurück nach Israel, um dort in Jerusalem zu sein, nahe am Tempel zu wohnen und dort eben ihr Leben zu verbringen. Und die kamen dann zurück und solche sind das wohl. Das sind vier der sieben, der insgesamt sieben Diakone, die durch die Handauflegung der Apostel für den Dienst an den Tischen eingesetzt wurden. Das sind vier davon. Jetzt wisst ihr, um was es geht, oder? Jetzt könnt ihr das schon einordnen, okay? Der Hintergrund für die Einsetzung dieser Diakone war eine ziemlich heftige Verstimmung in der Gemeinde. Da gab es Probleme in der Gemeinde, wie es überhaupt immer mal Probleme in der Gemeinde gibt. Genauso wie in einer Familie. Dinge auftauchen, wo Menschen zusammen sind, die dann Klärungsbedarf haben. Genauso unter uns. Ja, es gibt keine Ehe, wo nicht Dinge einmal zu klären sind. Wo Menschen näher zusammen sind und wo Beziehungen gelebt werden, gibt es Unterschiedlichkeiten. Und diese Unterschiedlichkeiten münden hin und wieder auch in Spannungsfelder, die der Klärung und der Lösung bedürfen. Und auch so im Rahmen der Gemeinde, auch hier jetzt damals, die Witwen der griechisch sprechenden Juden, die dort waren, also diejenigen, die aus den hellenistischen Gebieten eingewandert sind und jetzt in Jerusalem zu Hause waren, die wurden bei der Essensverteilung vernachlässigt oder glatt übersehen. Auf die Witwen möchte ich jetzt nicht groß eingehen. Die hatten einfach nicht die Möglichkeit, eine Arbeit zu suchen, wenn der Mann gestorben war, und sich selbst zu ernähren. Ja, die waren auf die Familienangehörigen angewiesen. Aber teilweise gab es jetzt hier Witwen, die ihre Kinder zurückgelassen haben. Die Kinder sind nicht mitgekommen, aber der Ehemann ist mit zurückgekommen, weil sie nahe beim Tempel sein wollten. Aber die Kinder waren jetzt nicht da. Wie kommt diese Frau dann dazu, genügend Geld zu haben, um sich zu ernähren? Das ging häufig nicht. Und deswegen war das selbstverständlich, dass sie mitversorgt werden mussten und sollten im Rahmen der Gemeinde. Und jetzt wurden aber gerade diese Witwen hier übersehen. Und das hat zu einer heftigen Verstimmung geführt. Es wird nicht genau gesagt, eigentlich gar nicht, warum das geschehen ist, was hier passiert ist. Nur, dass dadurch die Einheit der Gemeinde sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und daraufhin wählte man 7 Männer, und zwar wörtlich, ich zitiere, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die den Dienst jetzt versehen sollten, damit zukünftig niemand mehr übersehen würde. Übrigens ist es interessant, dass hier bestimmte Männer gesucht wurden. Es war eine Arbeit, man sollte an den Tischen bedienen und so weiter und dafür sorgen, dass jeder mit eingeschlossen war. Und jetzt haben sie die Apostel aber Wert darauf gelegt, dass das nicht einfach getan wird, einfach wie eine Arbeit getan wird, sondern sie suchten Männer des Glaubens, die das taten. Männer des Glaubens bei einer diakonischen, bei einer einfachen Arbeit im Grunde genommen. Männer des Glaubens, die in ihrem Dienst und in ihrer Arbeit gleichzeitig Gott dienten. Und indem sie Gott dienten, dienten sie der Gemeinde. Und solche Männer wurden jetzt hier gesucht und die dienten. Nächste Folie. So ein weiterer Name kommt hier dazu, nämlich Nikolaus. Und von ihm heißt es, er war ein Proselyt aus Antiochia. Und das ist so ein Begriff, den ich kurz erläutern möchte. Nikolaus war also kein geborener Jude. Er war ein Proselyt. Das heißt, er hatte keine jüdischen Eltern, keinen jüdischen Vater, keine jüdische Mutter. Er kam ursprünglich aus den Nationen, wie die Juden sagen. Alles, was nicht jüdisch ist, das sind die Nationen. Das heißt, Nationen sind im jüdischen Sprachgebrauch all jene, die keine Juden sind, die Unbeschnittenen, die Heiden. Das Pendant zu Jude ist nicht Christ, sondern das Pendant zu Jude ist ursprünglich Heide. Ja. Und das sind die Unbeschnittenen gewesen. Und zu diesen Unbeschnittenen gehörte ursprünglich auch Nikolaus. Nikolaus, der zuerst ein Unbeschnittener war, der kam aus dem Heidentum. Im Römischen Reich gab es ja jede Menge Religionen und Kulte und religiöse Ansätze. Ja? Und in diesem Riesenreich gab es die unterschiedlichsten Dinge. Und aus irgendeinem Hintergrund kam er. Und wahrscheinlich ist er irgendwann einmal mit der jüdischen Gemeinde oder mit einem Juden oder mit Juden zusammengekommen. Und sie haben gesprochen über die geistlichen Dinge. Und er hat mehr und mehr etwas verstanden und wurde gläubig. Das heißt, dieser Mann glaubte schließlich an den Gott der Juden und dass er der einzige Retter ist und der wahre Gott ist. Das glaubte dieser Nikolaus. Und so ist er dann schließlich als Erwachsener durch das Bekenntnis des Glaubens, durch die Beschneidung, er war ja vorher nicht beschnitten und die Juden sind beschnitten als Bundeszeichen, dass sie mit Gott in Verbindung sind, ließ er sich beschneiden und durch die Annahme des Gesetzes und schließlich durch die sogenannte Proselytentaufe ist er Jude geworden und wurde so in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen. Proselyten sind also konvertierte Heiden, die auf diese Weise Juden geworden sind. Und Nikolaus, einer dieser sieben Diakone, so heißt es hier, war ein Proselyt aus Antiochia. Erstaunlich, aus Antiochia. Antiochia ist ja eine Stadt ganz oben im Norden, ist die erste Stadt gewesen, die eine heidenchristliche Gemeinde gegründet hat. Dort ist die erste heidenchristliche Gemeinde entstanden. Und dieser Proselyt Nikolaus war Antiochia. So, fünf werden hier genannt und werden namentlich genannt. Und das waren Männer des Glaubens, heißt es, die beim Essen jetzt halfen, das Essen auszugeben und zu bedienen. Ein Mann, weiterer Mann gehört jetzt noch zu diesem Team der sieben. Und dessen Name ist dann schon wesentlich geläufiger, weil er nämlich nicht nur im Hinblick auf den Dienst am Tisch in Erscheinung tritt, sondern auch als Evangelist und Verkündiger plötzlich sichtbar wird. Nächste Folie. Und das ist Philippus. Philippus, da haben wir vielleicht schon mehr Beziehung dazu. Philippus, von ihm hören wir mehrere Male. In der Apostelgeschichte ist er ein wichtiger Zeuge des Evangeliums, durch den viele Menschen zum Glauben kamen. Er war nicht nur Diakon, der am Tisch jetzt bediente, sondern durch das, was anschließend geschah, es kam nämlich zu einer Verfolgung, begann er einen Dienst, der überregional sich letztlich auswirkte. Nächste Folie. Wir sehen hier die Schriftstellen, wo Philippus auftaucht, außer in Apostelgeschichte 6, in Apostelgeschichte 8. Dort heißt es, Philippus ging aber hinab in eine Stadt Samarias und predigte das Evangelium von Christus. Hier haben wir gerade gesehen, das etwa war Samaria. Dort ging er hin. Hier unten ist Jerusalem, Bethlehem, Hebron. Und dieses Gebiet hier ist Samaria. Und Philippus ging, als die Verfolgung ausbrach, auch unter anderem nach Samaria, predigte dort, und das lesen wir, er war ein Mann mit Zeichen und Wunder, mit apostolischer Vollmacht, und viele kamen zum Glauben in diesem Gebiet. Ja. Und als nächstes Mal lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 28, 26 folgende, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Gaza kennen wir aus den Nachrichten. Kommt jeden Tag in den Nachrichten. Der Gazastreifen ist etwa dieser Streifen hier unten. Und hier haben wir Gaza. Das gab es damals schon. Hier ist Gaza. Ja. Hier ist Jerusalem. Es ist nicht sehr weit. Hier etwa ist das heutige Tel Aviv. Und hier ist Gaza. Und er sollte eben entweder von hier aus irgendwie dort hinuntergehen auf den Weg nach Gaza. Und dort trifft er dann diesen Kämmerer aus Äthiopien, der auf seinem Wagen sitzt und in den Schriftrollen des Jesajas liest und kein Wort versteht. Und der Heilige Geist sagt ihm dann, jetzt trete hinzu und erklär ihm, um was es dort geht. Und das tut er dann und so weiter. Und am Ende dieser Geschichte wird dieser Kämmerer dann getauft. Er lässt sich taufen. Und das war dann diese Geschichte, die endet dann an dieser Stelle. Und weiter hinten, ganz weit hinten, taucht Philippus noch einmal auf, nämlich in Apostelgeschichte 21, Vers 8. Hier spricht der Apostel Paulus, der auf seiner zweiten oder dritten Reise zurückkehrt. Er kommt da oben irgendwo aus dem Gebiet der Türkei und kehrt zurück und kehrt in Caesarea ein. Hier ist das. Jetzt in der Zwischenzeit wohnt Philippus in Caesarea, hat dort Familie, hat mehrere Töchter, die Prophetinnen sind, heißt es. Und Paulus kommt hierher und begegnet hier noch einmal dem Evangelisten Philippus. Und es heißt dann auch extra, am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war. Und ja, nimmt es jetzt Rückbezug wieder auf die sieben Diakone vom Anfang aus Apostelgeschichte 6. Und sie blieben bei ihm. Nächste Folie. So, als letztes kommt jetzt derjenige, der unter den sieben die vornehmste Position einnimmt und der sich in ganz besonderer Weise auszeichnet, und das ist Stephanus. Und dieser Stephanus wird zum ersten Märtyrer der Kirchengeschichte nach Pfingsten. Ich lese das einmal vor, aus Apostelgeschichte 6, Vers 5, hier diesen Satz, wo alle miteinander erwähnt sind. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geist, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. So, die Gemeinde selbst wählt diese sieben Männer, die nun von den Aposteln eingesetzt werden und unter Handauflegung auch mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet werden. Sie sind quasi auch in diesem ganzen Konflikt und darüber hinaus der verlängerte Arm der Apostel. Die hatten nämlich vorher noch beraten, ob sie das selber tun sollten, weil sie vorher sehr viel selbst gemacht hatten, auch praktische Dinge. Aber jetzt ist es irgendwo zu viel gewesen und sie wollten nicht jeden Dienst tun. Dann hätten sie nämlich ihren eigentlichen Dienst vernachlässigen müssen, nämlich den Dienst am Wort, die Verkündigung des Wortes und so weiter und alles, was dazugehört. Und deswegen wählten sie sieben Männer, die sie jetzt entsprechend eingesetzt haben in dieser Situation. Und alle diese Männer, diese griechisch sprechenden Männer jetzt, die sollten nun durch ihren Dienst dazu beitragen, dass diese Unstimmigkeiten und dass dieser Zwist, der durch die Vernachlässigung der hellenistischen Witwen entstanden ist, beigelegt wird. Und es geschah dann auch. Es war dann natürlich beendet. Aber schon bald darauf, es hat nicht lange gedauert, entstand ein ganz neuer Konflikt, eine neue Situation, wo die Gemeinde als Gesamtes in große Bedrängnis kam, und zwar diesmal von außen her und nicht von innen. Und hier möchte ich zunächst einmal den Text lesen, der diese Ereignisse im Einzelnen beschreibt und an dessen Ende dann die Steinigung des Stephanus steht und wie er dann so zum ersten Märtyrer für Jesus wird. Das ist ein langer Text, aber ich möchte mir dennoch die Zeit nehmen, diesen Text zu lesen. Er geht über zwei komplette Kapitel hinweg. Wer seine Bibel zur Hand hat und mitlesen will, kann das gerne tun. Es beginnt in Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis und voll Geist und Weisheit, die wir über die Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geist, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich. Und eine große Menge der Priester wurde im Glauben gehorsam. Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Es gab verschiedene Synagogen in Jerusalem, die von den Sprachen her der Anziehungspunkt war, weil die Leute kamen ja auch von überall her, aus dem ganzen Römischen Reich. Und die haben sich auch solche gesammelt, die mit ihrer Muttersprache dann zusammenkamen. Das waren nicht alle, die von Haus aus Hebräisch gesprochen haben. Dort wurde Hebräisch gesprochen, beziehungsweise Aramäisch, als einfache Volkssprache. Aber hier sammelten sich eben auch die, die woanders herkamen, und die hatten auch entsprechende Synagogen, waren alles Juden. Aber die Sprachen waren teilweise durchaus unterschiedlich. Und aus diesen Synagogen hier gab es jetzt Ansprachen Stephanus gegenüber. Dann heißt es weiter: Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten. Und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Der Hohepriester aber sprach, ist das so? Er aber sprach, Philippus, ihr Brüder, und jetzt kommt eine lange Predigt und man hat den Eindruck, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber gerade darin gibt er all die Antworten, die notwendig sind zu seiner Verteidigung. Stephanus, was habe ich gesagt? Auch Philippus, Stephanus, ja. Der Hohepriester aber sprach, ist das so? Er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm. Ein Richter heute hätte ihn da sofort unterbrochen. Hätte gesagt, hey, so weit brauchst du jetzt nicht ausholen, wo gehst du jetzt hin? Aber hier sieht man Verschiedenes, unter anderem, dass sie Zeit hatten. Und wenn es um die Geschichte des Volkes ging, hörten sie auch immer hin. Das war ihre Geschichte. Ja. Und er sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seinen Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott aber sprach so, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein im fremden Land und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre, er spricht hier von Ägypten. Und die Nation, der sie dienen werden, werde ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag, und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Es geht immer weiter in der Geschichte. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt, und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Jakob zog nun nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem hinübergebracht und in die Grabstätte gelegt, die Abraham für eine Summe Geld von den Söhnen Hamors in Sichem gekauft hatte. Also es ist enorm, eine Einzelheit nach der anderen zählt er auf und zitiert und interpretiert teilweise. Und als die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und vermehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der Josef nicht kannte. Dieser handelte mit List gegen unser Geschlecht und misshandelte die Väter, so dass sie ihre Säuglinge aussetzen mussten, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte: Ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesen Worten und wurde ein Fremdling im Lande Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Als aber Mose es sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Während er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm: Löse die Sandalen von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört, und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten: Wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, durch die Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israel sprach: Einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron: Mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Sie machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Herr des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Buch des Propheten: Habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten, und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Mose konnte nicht einfach ein Heiligtum bauen, sondern er bekam einen Plan von Gott und er musste sich getreu an diesen Plan halten, um diesen Tempel, dieses Zelt, dieses Heiligtum in der Wüste zunächst einmal zu errichten. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josua ein bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott austrieb von dem Angesicht unserer Väter hinweg, bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Das ist kein einfacher Text bisher, gell? Obwohl es nur Geschichte ist. Und das mutet er ihnen zu. Sie wussten allerdings ganz genau, von was er hier sprach. Ich lese weiter. Salomo aber baute ihm ein Haus, baute den ersten Tempel. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen habt und nicht befolgt habt. Und jetzt kommt das Ergebnis dieser Verkündigung. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Ich frage mich schon, was mit meinen Predigten ist, dass das hier nicht geschieht. Ist man da falsch? Die wollten nicht hören, was er zu sagen hatte. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Da ist er Philippus dann gelandet. Ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Bis hierher. Das ist viel Text und ich gebe zu, das versteht man nicht gleich, um was es hier eigentlich geht, was das für eine Antwort ist auf die Frage des hohen Priesters. Stephanus wurde also beschuldigt, gegen das Gesetz des Mose und gegen den Tempel zu reden, gegen Mose gesprochen zu haben. Und wie Jesus stand er deshalb jetzt auch in diesem Zusammenhang unter Anklage der Gotteslästerung vor dem Hohen Rat. Und wie Jesus stirbt er schließlich durch die Hände derer, die sein Zeugnis nicht angeben, annehmen, die aber nicht nur sein Zeugnis verwerfen, sondern mit dem Zeugnis gleich den Zeugen, damit er nicht mehr reden kann, damit sie nicht mehr hören müssen, was sie nicht hören wollen. Und wenn der Zeuge tot ist, so meinen sie, ist auch die Botschaft am Ende. Aber das Blut dieses Zeugen schreit sehr, sehr laut und bewirkte eben genau das Gegenteil von dem, was sie sich erhofft hatten. Karl Lehmann hat einmal gesagt, die Märtyrer sind besonders Zeugen dafür, dass die Gewalt nicht das letzte Wort hat. Das ist wahr. Die Gewalt wird angewendet gegen die Zeugen, aber es hat nicht das letzte Wort. Tertullian sagte diesbezüglich, denn das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Richard Wurmbrand, ein Mann, der lange Jahre in rumänischen Gefängnissen war und entsetzlich gelitten hat, er sagte einmal, wenn ihr nicht bereit seid, für das zu sterben, was in der Bibel steht, dann solltet ihr kein Geld dafür ausgeben. Denn wenn ihr es spendet, dann schmuggeln wir mehr Bibeln und wenn wir mehr Bibeln schmuggeln, dann gibt es mehr Märtyrer. Die haben ihr Leben wirklich eingesetzt, um Gottes Wort weiterzugeben. Da sind Leute gestorben und Wurmbrand hat über Jahre enorm gelitten. Das war ein echter Märtyrer. Lebt er eigentlich noch oder ist er verstorben? Ist bereits verstorben. So ihr Lieben, unser Wort Märtyrer meint Menschen, die um des Glaubens willen, beziehungsweise um des Bekenntnisses des Glaubens willen, leiden oder gar einen gewaltsamen Tod erdulden. Das sind Märtyrer. Der Begriff Märtyrer, wir gebrauchen diesen Begriff, um solche zu bezeichnen, die selbst unter Androhung von Repressalien und Gewalt nicht vom Glauben ablassen und bereit sind, für das Bekenntnis des Glaubens zu leiden oder gar zu sterben. Die Bezeichnung Märtyrer kommt allerdings nicht aus der Bibel, steht nicht in der Bibel selbst, sondern wird abgeleitet von einem biblischen Wort, nämlich von dem Wort Martys. Und dieses Wort Matthys heißt schlicht und einfach Zeuge. Es heißt Zeuge. Dort in der Bibel hat dieses Wort Matthys aber nicht die Bedeutung von Märtyrer, sondern eben es bedeutet Zeuge. Ein Matthys in der Bibel ist ein Zeuge vor Gericht. Ein Zeuge ist jemand, der etwas bezeugt, und das ist damit gemeint. Der Matthys, der Märtyrer in der Bibel, ist ein Zeuge. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr aber werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Und hier haben wir dieses Wort Martyreo, hier im Plural in diesem Fall. In Matthäus 18, Vers 26 sagt der Herr, wenn er aber nicht hört, also ein Sünder, der schwer gesündigt hat im Rahmen der Gemeinde, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werden. Zwei oder drei Zeugen sollen hier etwas bezeugen. Wieder dieses Wort Matthys. In Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Immer wieder erscheint dieses Wort Matthys. Matthäus 26. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir noch? Zeugen. Und dann gibt es aber auch die falschen Zeugen, die Pseudo-Martyron, auch im Plural, die Pseudo-Zeugen, die unechten Zeugen. Und es gibt das falsche Zeugnis, und das heißt in der Bibel Pseudo-Martyrion. Pseudo-Martyrion ist ein falsches Zeugnis. In Matthäus 26, 59 lesen wir, die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei. In Apostelgeschichte 6, Vers 13, hier geht es dann um Stephanus, heißt es, und sie stellten falsche Zeugen aus. Zeugenaussage ist das Wort Martyrion. Das Zeugnis, der Beweis. So, und ein solcher Zeuge konnte entweder Entlastungs- oder Belastungszeuge sein. Und dabei wurde von jedem Zeugnis absolute Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit gefordert, weil sich das Urteil des Richters, da es damals noch keine Anwälte gab, allein auf das Zeugnis des Zeugen stützte und gründete auf seine Aussage. Und im Falle eines todeswürdigen Verbrechens wurde nicht bloß ein Zeuge gefragt, sondern es mussten mindestens zwei oder drei Zeugen übereinstimmend dasselbe bezeugen, damit ihre Aussage tatsächlich Gewicht hat. Und das sagt Jesus hier auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Ihre Verantwortlichkeit wird dann noch dadurch erhöht, dass sie nach ihrer Zeugenaussage und im Falle einer Verurteilung und vielleicht Hinrichtung bzw. Steinigung des Verurteilten die Ersten sein mussten, die Steine auf den Verurteilten warfen. Das haben wir dort. Da legen die Zeugen, die falsch ausgesagt haben, ihre Kleider vor Saulus nieder und beteiligen sich an der Steinigung. In 5. Mose 17 lesen wir, auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet werden, wer sterben soll. Er darf nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin getötet werden. Die Hand der Zeugen soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. So, der Aussagewert eines Zeugen, der war enorm hoch. Ja, da galt alles letztendlich. Bei nachweislich falschem Zeugnis verfiel der Zeuge der gleichen Strafe und dem gleichen Urteil, wie der zu Unrecht Beschuldigte hätte bestraft werden sollen. Dann wurden die Zeugen gesteinigt. So, in 5. Mose 19 lesen wir, wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams oder einer Gewalttat zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, vor die Priester und die Richter. Und die Richter sollen die Sache ganz genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, er hat gegen seinen Bruder Lüge bezeugt, dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Aber Tatsache ist, und das sehen wir hier in der Geschichte von Stephanus, dass auch viele wahre und wahrhaftige Zeugen mit ihrem Leben für dieses Zeugnis bezahlten. Stephanus war ein wahrer Zeuge und hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Einer von diesen vielen Märtyrern ist Stephanus und er war der erste Märtyrer nach Pfingsten in der jungen Gemeinde. Und gegen diesen Stephanus treten nun falsche Zeugen vor Gericht auf, die Pseudomartyrion, und bezichtigen ihn der Lästerung gegen das Gesetz und gegen Mose und so eben gegen Gott selbst. Übrigens, die Zeichen und Wunder, die Stephanus getan hat, die führten auch hier nicht zu einer Überführung der Herzen und zu der Überzeugung der Bevollmächtigung durch Gott. Es geschah keine Buße, keine Überführung, keine Hinwendung, keine Offenheit. Ganz im Gegenteil. Nächste Folie. Das hatten wir letzte Woche schon einmal. Man zerrt Stephanus jetzt vor den Hohen Rat. Ich erkläre heute nicht mehr, wie der Hohe Rat aufgebaut ist. Und dort wurden die falschen Zeugen aufgeboten. Und man wollte mit Gewalt die Anschuldigungen erhärten, um so ein Urteil gegen Stephanus zu erzwingen. Und der hohe Priester, der ja den Vorsitz führt, haben wir das letzte Mal gelernt, hört sich zunächst die Ankläger an, ihre Argumente und alles, was sie sagen. Und er war derjenige, der im Vorsitz dann am Ende die Entscheidungen trifft, zusammen mit dem Rat. Ja. Und er wendet sich jetzt an Stephanus und fragt ihn, verhält es sich so, wie die sagen? Verhält es sich so? Und Stephan antwortet, und die Antwort haben wir jetzt eben gelesen, habt ihr gehört? Er antwortet eben nicht mit einer kurzen Erklärung, Erläuterung oder Beteuerung seiner Unschuld. Das tut er nicht. Sondern er beginnt eine lange und sehr detaillierte Darstellung der Geschichte Israels und zitiert dabei immer wieder aus der Tora, aus dem Gesetz und aus den Erzählungen des Volkes, die ja auch in der Tora zu finden sind. Er tut es, um im Einzelnen auch, im Hinblick auf seine Anklage, mit der sie ihn anklagen, diese Anklage transparent zu machen. Um was geht es hier überhaupt? Und andererseits wollte er damit zeigen, dass er dessen, was er ja bezichtigt ist, er war ja bezichtigt, gegen Mose zu reden und das Gesetz abzulehnen, dass er uneingeschränkt zur Tora steht, zu Mose steht, zum Gesetz des Mose steht, zu den Propheten steht und zu den Offenbarungen Gottes und dass er gerade diese als Zeugen zu seiner Verteidigung jetzt aufruft. Das ist das, was er tut in seiner Verteidigungsrede. So, und indem er jetzt die Begebenheiten aus der Historie Israels schildert und darlegt, wie das Volk und seine Führer in der Vergangenheit immer wieder den Weg Gottes, die Führungen Gottes und die Hilfe Gottes verkannten, die zu ihrer Rettung gesandten Retter verwarfen, zeigt er damit, so ist es auch heute und jetzt. So ist es jetzt. Das ist das, was ihr jetzt tut. Und jeder Anwesende, der das gehört hat, wusste genau, wovon er sprach. Sie kannten alle die Geschichte der Väter. Und sie waren stolz darauf. Und gerade diese Geschichte, mit der sie so eng verbunden sind und auf die sie so stolz waren, die hinderte sie daran, wirklich umzukehren, Buße zu tun, Jesus zu erkennen. Sie waren stolz auf ihre Herkunft. Sie waren enorm stolz auf die Erwählung Abrahams, von dem sie ja kamen und auf dem sie sich immer wieder bezogen und beriefen. Und sie war natürlich stolz auf Mose und das Gesetz, auf Mose, der ihnen dieses Gesetz gebracht hatte. Ja. Gegen den Stephanus ja angeblich reden soll, gegen den er lästert, gegen das Gesetz, das er ablehnt. So war ihr Vorwurf. Und sie waren stolz auf die Propheten und sie waren stolz auf die Offenbarungen Gottes. Und sie waren stolz auf das Zeugnis der Schrift, weil es bestätigte, wer sie waren, nämlich das auserwählte Volk Gottes. Was Stephanus jetzt tut, ist, allein durch das Zitieren der biblischen Ereignisse führt er in seiner Verteidigungsrede immer mehr in die Tiefe und enthüllt dabei, was hier tatsächlich geschieht und um was es tatsächlich geht. dass nämlich nicht er es ist, der Gott lästert, sondern seine Ankläger sind es, die das tun. Wenn sie die Wege Gottes, die ihre Väter schon immer wieder verworfen haben, und die Weisheit Gottes bestreiten, die sich in Christus offenbart hat, der gekommen ist, um die Brüder zu retten. Sie verwerfen auch ihn jetzt wieder. Und er zeigt auf, dass sie solche Widerständler gegen Gott sind und gegen das Handeln Gottes und dass sie genauso wie ihre Väter jetzt ebenfalls in derselben Art und Weise handeln. Angefangen bei den Stammvätern, auf die sie ja so stolz waren, die sie verehrten, die ihren Bruder Josef verwarfen, ihn verachteten, den Mann, mit dem Gott war. Den wollten sie nicht, ja. Und auf den waren sie eifersüchtig, den Gott aber gebrauchte und der in der Hungersnot dann später für sie zum Retter werden sollte. Den verwerfen sie. Und Stephanus zählt weiter auf und weist ausdrücklich darauf hin, dass sie ihn beim ersten Mal nicht erkannt haben. Sondern erst beim zweiten Mal erkennen sie ihn, als er sich ganz offenbart und als der Mann sich zu erkennen gibt, der er wirklich war und der allein sie retten konnte. Und es war derselbe Mann, den sie zuvor verworfen hatten. Und ihnen dämmerte immer mehr, auf was er hinaus will, um was es eigentlich geht. Sie verstanden das und fingen an, mit den Zähnen zu knirschen, als sie das hören. Und schließlich kommt Stephanus auf Mose zu sprechen, den er ja gelästert haben soll, angeblich. Und dieser Mose, so sagt Stephanus, wurde ebenfalls von seinen Brüdern verleugnet und weggestoßen. Und dann erklärt er, was mit Mose geschah. Und in Vers 23 sagt er dann, er aber, Mose, dachte, die Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung sendet. Aber sie verstanden nicht. Sie verstanden nicht. Und dann sagt er noch, und das war derselbe Mose, der im Gesetz voraussagte, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, zur Rettung senden. Ihn hört. Und immer mehr läuft die Beweisführung des Stephanus auf einen Höhepunkt zu, indem er Punkt für Punkt die Anklage gegen ihn selbst in Beziehung zu der Geschichte Israels stellt und dabei aufzeigt, wie ihre Väter immer und immer wieder in Irrtum verfielen und in Auflehnung gegen Gott standen. Die alten Propheten sieht er durch die Väter verworfen und abgelehnt, weil sie das Kommen des Gerechten vorausgesagt hatten. Es waren ja ihre Väter und ihre Geschichte, darauf waren sie stolz. Und kein Wunder, und das ist das Fazit dann, das er stellt, dass nun erst recht die Söhne dieser Prophetenmörder zu Verrätern und Mördern dessen werden, der gekommen ist als der Gerechte, um die Brüder zu retten. Das ist das, was er hier darstellt, Stück für Stück. Und wie ihre Väter früher die Gesandten Gottes verleugneten, und nicht erkannt haben, wer sie sind. So haben die Führer des Volkes auch jetzt den verleugnet und den verworfen, der gesandt war als Retter für das ganze Volk und für die ganze Welt, Jesus. Und schließlich, und das ist dann die Schlussfolgerung und Beweisführung des Stephanus, das wird dann deutlich, nicht Stephanus und nicht die Gläubigen aus der Gemeinde, die Jesus bekennen, sind die Gegner Mose, sondern Israel und seine Führer selber sind es. Sie sind es eigentlich. In Apostelgeschichte 7, Vers 54 heißt es dann, als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und jetzt sieht man, es findet keine Beratung mehr statt. Gar nichts mehr. Sie sind außer sich. Es gibt kein Urteil, es gibt keine Besinnung darauf, dass sie ja gar kein Urteil sprechen können. Sie können kein Todesurteil aussprechen, haben wir letzte Woche gehört. Sondern sie müssten erst vor den Prokurator treten. Die römische Ordnungsmacht ist für Todesurteile zuständig. Sie müssten sein Einverständnis einholen, das wäre nötig gewesen. Dann heißt es aber, sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Ja. Soll etwa am Damaskustor gewesen sein, wo sie ihn gesteinigt haben. Wer schon in Jerusalem war, kennt dieses Tor sehr gut und außerhalb dieses Tores soll es stattgefunden haben. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Das waren die falschen Zeugen, die selbst beginnen mussten mit dieser Steinigung. Sie legen erst ihre Kleider hin, damit sie genügend Wurfkraft haben. Und Vers 59 heißt es, und sie steinigten den Stephanus. Der aber betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknieend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Ja. So gründlich und so tief war die Antwort des Stephanus, dass sie nicht ertragen konnten, den Stolz ihres eigenen Herzens. Das konnten sie nicht sehen und wollten sie nicht wahrhaben. Und dann hielten sie sich die Ohren zu. Sie beriefen sich auf die Herkunft, aus der sie kamen. Und als Volk waren sie das auserwählte Volk, das ist alles richtig. Und sie beriefen sich auf das Gesetz, das ihnen gegeben war. Aber ihr Problem war, sie glaubten allein damit, weil sie das alles haben, schon recht zu stehen. Der Besitz des Gesetzes. Wir haben Mose. Wir haben Abraham. Und dabei übersahen sie dann eben völlig, dass gerade sie deshalb auch der Rettung bedurften, die aber allein durch Buße und Umkehr und durch Glaube an den gesandten Retter geschieht. Das haben sie völlig übersehen, etwas völlig durcheinander gebracht. Und sie meinten eben, keine Buße mehr nötig zu haben, keine Umkehr, weil sie ja schon die richtige Religion haben. Und das muss man ganz deutlich sagen, ihr Lieben. Die richtige Religion allein rettet nicht. Die falsche sowieso nicht, aber auch die richtige Religion rettet nicht. Sie wurden blind für Gottes Handeln und erkannten tatsächlich nicht mehr, wie es Jesus einmal sagt, was ihnen zu ihrem Heil diente. Religion ohne Buße rettet niemand. Und auch die richtige Religion ohne Umkehr rettet niemand. Das Gesetz kannten sie gut, die Propheten kannten sie gut, die Offenbarungen Gottes kennen wir auch gut. Und wir kennen noch das Evangelium. Aber ehrlich, ihr Lieben, ohne Buße, die immer wieder stattfinden muss und Umkehr, nützt das alles nichts im Endeffekt. Es ist nicht das, dass wir das haben, sondern dass wir gerettet sind in dem Retter, zu dem wir in Buße umkehren. Der uns hilft. Und Stephanus hält hier seinem eigenen Volk einen Spiegel vor. Und sie wollen es nicht sehen und sie wollen es nicht hören. Und sie waren hart und stolz. Sie waren fromm, sehr fromm. Aber dieses Frommsein nützte gar nichts. Es hat nichts ausgelöst in ihrem Herzen mehr. Sie haben nicht mehr ihre Herzen erforscht. Und sie haben den Retter nicht mehr gebraucht. Und sind nicht umgekehrt. Schade. Stattdessen haben sie Stephanus gesteinigt. Als Ergebnis. Das ist, was Religion auch bewirkt. Und das sehen wir heute. Das sehen wir heute ganz deutlich. Und ich sage es einfach mal, tatsächlich, ich halte den Islam nicht für eine friedliche Religion, sondern alles andere. Die Leute, die wir heute im Fernsehen sehen, die in den Nachrichten mit erschütternden Botschaften gesendet werden, die nehmen einfach schlicht und einfach den Koran ernst. Und sie kriegen große Zustimmung aus ihren eigenen Reihen. Und du hörst kaum einmal jemand, wo etwas verurteilt wird, was hier geschehen ist. Wenn aber die Christen irgendwie in einem Nebensatz eine Karikatur aus Mohammed machen, steht die gesamte islamische Welt auf. Ist doch erstaunlich, oder? Ist wirklich erstaunlich. Falsche Religion rettet nicht, aber macht enorm fanatisch. Aber richtige Religion allein rettet auch nicht. Ist erstaunlich, gell? Ist es nicht. Wir brauchen den Retter und ein Lebensstil der Umkehr ist von Anfang bis Ende notwendig. Jeder Tag ist ein Tag der Umkehr letztendlich. Ich bin jetzt fast 34 Jahre gläubig, ihr Lieben. Und ich bin mir heute viel unsicherer im Hinblick auf meine Rettung, weil ich ja ein guter Christ bin. Bin ich nicht in dem Sinn. Weil du fehlst jeden Tag. Es gibt immer Dinge, wo du Vergebung brauchst. Diese Erkenntnis treibt mich heute näher zu meinem Herrn und Retter als alles das, was ich Gutes getan habe in meinem ganzen Leben. Aus dem Gutestun gibt es keine Sicherheit. Aber aus der Geborgenheit in Christus, dort ist meine Sicherheit. Ja. Und ob Gutes oder Schlechtes, ich brauche immer den Herrn. Ja. Gutes wird durch ihn gesalbt. Ja. Und Böses wird durch ihn weggenommen. Wenn ich in Umkehr zu ihm hinlebe. Ja. Ich weiß genau, wenn ich meiner Frau eine patzige Antwort gegeben habe, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich bin froh, dass ich es weiß. Es gab Zeiten, wo mein aufgewecktes Gewissen mir echt Mühe gemacht hat, weil ich so vieles sah, was zur Ordnung kommen musste. Aber ich bin froh, dass nach 34 Jahren mein Gewissen immer noch lebendig ist. Und der Heilige Geist die Gelegenheit hat, mich hinzuweisen, wo ich falsch stehe und wo ich Buße tun darf. Es ist ein Vorrecht, Buße tun zu dürfen, umkehren zu dürfen und sagen zu können, Jesus, vergib mir. Manchmal auch zu Menschen zu sagen, vergib mir. Und das ist eins der vielen Dinge, die man hier sehen kann. Religion rettet nicht. Religion kann sehr fanatisch machen. Das haben wir auch im Christentum schon erlebt. Übrigens sind nicht die bösen Juden, die hier angesprochen sind in diesen Texten. Derjenige, der gesteinigt wurde, war auch Jude. Und die Gemeinde bestand nur aus Juden. Aber am Pfingsten sehen wir, wie Juden auch reagieren können, genauso wie Heiden reagieren können. Am Pfingsten predigt Petrus und plötzlich stehen die Männer wie angewurzelt. Und es ging ihnen durchs Herz. Und sie knirschten nicht mit den Zähnen gegen die Predigt von Petrus, sondern sie sagten, Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und daraufhin sagt Petrus, tut Buße, kehrt um und glaubt. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, ihr kommt in Kontakt mit Gott und Gott wird in euer Leben hineinkommen. Ja. So diese beiden Reaktionen gibt es in der Regel. Und ich möchte jemand sein, der immer bußfertig bleibt. Ich bete auch dafür. Bitte, lass mich bußfertig bleiben. Ja. Dass ich auf meinem Weg, auf dem Weg der Umkehr bin. Ja. Jesus hinterher ist ein Weg der Buße, der Umkehr. Gott bewahre uns davor, dass wir selbstsicher werden, die richtige Religion zu haben. Und dadurch unansprechbar sind für das, was Gott tut. Herr, bewahre uns davor, stolz zu sein, weil wir das Gesetz kennen, weil wir solche Bibelkenner sind. Stolz verhärtet immer das Herz und macht unempfindlich für das Wirken des Geistes und unempfindlich auch Geschwistern gegenüber. So, wir sind auch immer wieder gefordert, uns zu prüfen. Und so wie das hier in Jerusalem geschehen ist mit Stephanus, ist der Spiegel für uns, weil wir sind dieselben Leute. Und wir wollen lernen, aus diesen Begebenheiten nicht so zu reagieren. Israel ist das erwählte Volk Gottes, das ist und bleibt bestehen. Wir sind auch erwählt. Aber wir sehen, was mit Erwählung auch geschehen kann. Erwählung bedeutet nicht einfach, okay, ich habe jetzt die Sicherheit, ist alles Paletti, umsonst brauche ich mich nichts kümmern, ich bin stolz auf das und so weiter. Das ist es nicht alleine. Die Erwählung erfordert die Umkehr zu Gott und ein Herz, das sich öffnet vor Gott und sich retten lässt. Preist den Herrn fürs Evangelium, ihr Lieben, also wirklich. Wirklich, die hatten ja damals die Plage mit dem Gesetz noch. Sie waren ja aufgefordert, alle Gebote zu halten. Und wenn sie alles tun, würden sie gerettet werden. Und die Pharisäer haben gemeint, sie können das. Haben aber gemerkt, sie können es doch nicht. Haben das aber überspielt, weil sie doch irgendwie so gut waren und wollten nicht zugeben, dass sie genauso armselig waren wie die anderen, wie dieser Zöllner da hinten, der nicht einmal wagte, seine Augen zu Gott zu erheben. Ja. Und hätte es nur getan, gesagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, wäre alles gut gewesen. Ja. Das Gesetz führt ihn aber so zur Verdammnis. Aber Christus, der Retter, er führt zum Heil. Das Gesetz, und das spüren auch wir als Christen des Neuen Testaments, die Evangelium kennen, das Gesetz wirkt auch in uns und überführt uns und zeigt uns auch an verschiedenen Punkten, ich pack's einfach nicht, wenn ich auf das Gesetz angewiesen bin, werde ich verloren gehen. Und da hinein kommt Christus, weil das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin ist, der uns dahin treibt, damit wir unseren Stolz aufgeben und nicht einfach selber uns auf die Schulter klopfen wollen, wie die Pharisäer, die so gut waren, sondern sagen können und dürfen, Herr, ich pack das nicht in Gänze, rette mich. Und er errettet mich, ja. Ohne Gesetz, einfach aus Gnade. So, wir können vieles lernen aus diesen Texten. Es sind jetzt nur ein, zwei Punkte gewesen. Und so glaube ich, dass es wichtig ist, solche Studien auch immer wieder einmal zu machen. Personen oder Ereignisse genau zu studieren. Was ging hier vor sich? Das ist ein Text, ich bin überzeugt, die meisten von euch haben den gelesen. Aber das ist schon sehr, sehr langatmig. Und was heißt es dann? Da muss man sich ein bisschen näher damit beschäftigen, um da hineinzufinden, um die Antwort herauszulesen hier. Aber das ist dann wirklich gut zu sehen. Mensch, welch eine Weisheit war in diesem Stephanus, das so zu tun, wie er es getan hat. Wir wollen unseren Herrn bitten, nicht, dass wir Märtyrer werden, die gesteinigt werden, aber dass wir bereit sind zu leiden und aufzustehen für unseren Gott und unseren Weg mit ihm zu gehen, egal wie andere mit den Zähnen knirschen oder auch nicht. Lasst uns bitte aufstehen. Ich bin sicher, weil es immer so ist, dass es auch unter uns Geschwister gibt und Personen gibt, die eigentlich der Buße bedürfen, der Umkehr. Vielleicht ist jemand hier oder mehrere, die haben Dinge in ihrem Leben zugelassen, in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar schon Jahren, wo du spürst, das ist etwas, was dich irgendwie immer abhält, in diese Fülle Gottes zu kommen und die Freude Gottes zu erleben, weil da auch gleichzeitig etwas ist, was da nicht dazu passt. Vielleicht hast du lang nicht mehr nachgedacht über diese Dinge und hast dich irgendwie arrangiert. Aber der Zeitpunkt kommt bei jedem von uns. Und der ist eigentlich immer da, wo Gott uns aufmerksam macht auf die Dinge. Vielleicht hört man manchmal gar nicht mehr richtig, weil man es so oft überhört hat. Und es setzt sich und wird zu einer Normalität. Und ein Christsein wird dadurch letztlich beraubt und es wird leer und es wird zu einer Last und zu einer Mühe. Aber so soll es nicht sein. Der Weg zur Umkehr, der Weg zu Christus ist für jeden immer offen, solange wir leben. Und deswegen ist es wichtig, dieses Herz auch ihm hinzulegen. Und wenn du dir schwer tust und sagst, ich bin irgendwie so in einem Fahrwasser, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich habe gar keine Entscheidungskraft mehr, keine richtige. Die leidet nämlich auch darunter. Dann kannst du selbst da Gott bitten, Herr, hilf mir, dass das wieder wächst, dass ich mich klar zu dir stelle, dass ich mich klar trenne auch von Dingen, die nicht zu dir passen. Und das ist das Gute, ihr Lieben. Unser Herr kennt uns. Er gedenkt, dass wir Staub sind. Und trotzdem zieht er uns zu sich und will uns erfüllen mit seinem Geist und mit seiner Gegenwart und mit seiner Freude. Ich bin auch Fußballfan, freue mich auch, aber wenn das Spiel vorbei ist, bricht es einfach zusammen. Da bleibt nichts. Da bleibt nichts übrig von dieser Freude. Es gibt aber die Freude im Heiligen Geist, die bleibt. Es gab Zeiten und gibt Zeiten, da kann ich nicht einschlafen, weil ich mich so freue. Und wirklich, ich habe schon gesagt, Gott, bitte, lass mich jetzt schlafen. Aber diese Freude hat sich permanent Bahn gebrochen in mir. Und das ist das, was Gott in uns hineinlegen will. Das, was bleibt, das, was zählt, was wirklich wichtig ist. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zu deinem Wort dich stellst und durch dein Wort zu uns redest immer wieder. Wir danken dir für dieses Vorbild des Stephanus. Herr, für dieses ganze Geschehen und diese Ereignisse, die so lange her sind und trotzdem heute noch zu uns reden. Wir danken dir für Vorbilder in deinem Wort. Herr, die wirklich gelitten haben und einen hohen Preis bezahlt haben. Hilf uns und bewahre uns in diesem Luxus und in diesem Überfluss, in dem wir hier stehen, nur noch laut zu sein. Hilf uns neu eine Leidenschaft für dich zu entwickeln, die dich wirklich ehrt. Herr Jesus, dass unser Ehren dir gegenüber keine bloße Routine ist, kein angelerntes Menschengebot, Herr, weil es halt dazu gehört, sondern dass es uns eine Leidenschaft ist, ein Bedürfnis, dich zu erheben, dich anzubeten und dich zu preisen. Jesus, ich bete, dass du jedem Einzelnen dieser Gemeinde, jedem, der da ist heute Morgen, ein bußfertiges Herz gibst, umzukehren und dich alle Zeit zu suchen. Danken dir von ganzem Herzen, dass du jedem öffnest, der kommt, dass du jedem entgegengehst, der sich an dich wendet, Herr. Herr, und dass du uns vergibst, wo wir sündigen, wenn wir es ernst meinen. Dafür danke ich dir, Jesus. Herr, du siehst jeden, wo er steht, du kennst die einzelnen Dinge, die da sind, auch die Schwierigkeiten, die Nöte, auch, Herr, die geistlichen Fehlhaltungen, die möglicherweise da sind. Wir bitten dich, dass du da hineinkommst. Und wir beten, dass dein Wille geschieht. Dass dein Wille geschieht und du hast immer Gutes im Sinn, Herr. Dass dein Königreich sichtbar wird an uns, in uns und durch uns. Und dass wir Leute sind, die deinen Namen ehren. Die sich freuen an ihrem Gott, die dich hoch erheben, die sich seiner nicht schämen, Herr, und die dich einfach von Herzen lieben, weil sie sich selber von dir geliebt wissen. Danke dafür. Herr Jesus, wir rühmen dich und wir erheben dich und wir danken dir, dass wir Nachfolger derer sein dürfen, die uns vorausgegangen sind. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen. Ich möchte euch noch segnen. Hebt doch mal eure Hände, wenn ihr mögt. Herr Jesus, du hast dein Volk immer gesegnet. Und dein Segen ist wirklich wahrhaftig Segen. Und du weißt, was jeder braucht. Und wir danken dir, dass du mit jedem Einzelnen bist, der mit dir sein will. Und so segne euch der Herr, der euch erlöst hat und befreit hat, der euch eine Perspektive gegeben hat in Christus, dessen Friede höher ist als alle Gedanken und alle Sorgen und als alle Vernunft und als alle Unvernunft. Dessen Heiliger Geist stärker ist als alles, was euch widersteht. Und der euch liebt und erlöst hat und befreit hat. Und der euch in Christus führen und leiten will, wie der gute Hirte seine Schafe leitet. Auch in diese Woche hinein soll der Segen des Christus mit euch sein. Und ihr an seiner Hand geborgen mit Christus im Himmel, in Gott, euer Herzen verborgen in ihm, eure Füße auf der Erde und er mit euch. Herr Jesus, segne dein Volk und wir danken dir, dass du es gut meinst und auch gut machst. Danke dafür. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Genießt das schöne Wetter. Habt noch eine gute Zeit im Bistro, wer mag. Und so der Herr will, sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Tschüss.